geschrieben haben könnte, warum er geschrieben wurde. Wer ihn geschrieben hat, das haben wir festgestellt, das weiß niemand außer Gott. Aber es ist wahrscheinlich jemand gewesen, der aus dem Umfeld des Apostel Paulus kam, weil viele paulinische Gedanken in diesem Brief enthalten sind. Warum er geschrieben wurde, der Grund war, die hebräischen Christen standen unter Druck und Verfolgung. Und die standen in der Gefahr, sich stehen zu bleiben, sich eventuell, sie liebäugelten und schauten zurück, wie es dann war, bevor sie sich als Christen mit der christlichen Gemeinde identifiziert hatten, dass sie ja da einen gewissen Schutz hatten unter der jüdischen Religion, die ja vom römischen Staat anerkannt war. Und sie standen in der Gefahr, wieder zurückzugehen. Und morgen und übermorgen werden wir dann diese ganz scharfen Warnungen aus dem, besonders am Samstagabend, aus dem 6., 10. und 12. Kapitel uns ansehen, bis hin zu einem absoluten Verleugnen all dessen, was sie in ihrer Bekehrung angenommen haben. In dieser Gefahr standen sie. Sie waren noch nicht dort angekommen, aber die Gefahr war reell. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sieht diese Gefahr, setzt sich hin und schreibt ihnen dieses Wort der Ermahnung. Und das ist der Hebräerbrief. Ein Ermahnen, in dem er die Konsequenzen eines solchen Verhaltens aufzeichnet, aber auch den Ausweg aufzeichnet, die Ermutigung gibt und ja sie mitreißen will und sagt, bleibt nicht stehen, geht voran, macht weiter. Denn das, was euch vorgesetzt wird, ist wunderbar. Und heute wollen wir kurz uns die ersten zwei Verse im Hebräerbrief anschauen, weil die können wir unmöglich übergehen, selbst wenn unsere Bibelarbeit aus dem zweiten Kapitel kommt. Das Thema heute Abend heißt auf das Wort achten. Es geht einmal um Reden und ums Hören. Ja? Schon der Wilhelm Busch, das ist jetzt nicht der Prediger Wilhelm Busch, sondern der Karikaturist Wilhelm Busch hat gesagt, die Segelflotte der Gedanken, wie fährt sie durch die offenen Schranken der aufgesperrten Mundesschleuse bei gutem Winde auf die Reise und segelt auf des Schalles Wellen zu den bekannten offenen Stellen am Kopfe in des Ohres Hafen von Menschen, die mitunter schlafen. Und weil wir gerade in der Zeit unseres Wahlkampfes stehen, da sagt er, schließt er da an, sagt, besonders der Politikus gönnt sich der Rede Vollgenuss und wenn er sagt, von was so sei, so ist er sicher, dass er es weiß. Ich könnte fortfahren, will das aber nicht tun, denn das ist nicht unser Thema heute Abend. Nur reden und hören, wichtig. Man kann so viel reden, wie man will, wenn es nicht ankommt, wenn da keine Bereitschaft zum Hören da ist, dann ist alles Reden umsonst. Gott, und so der Hebräerbrief beginnt, ich möchte sagen, mit einem Paukenschlag oder einem Trommelwirbel oder einem Tusch oder wie man das nennen will. Es ist ja kein Brief, in dem er sagt, ja, ich bin so und so und ich schreibe euch und dann stellt er sich vor. Nein, er fängt an, nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott hat geredet. Unser Gott ist ein Gott, der nicht schweigt. Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Er offenbart sich in genereller Weise, hat er sich offenbart durch die Natur. Er wirkt in der Geschichte, in den Völkern, aber in spezieller Weise hat er sich offenbart durch sein Wort, das er im Alten Testament den Propheten gegeben hat und im Neuen Testament durch seinen Sohn und durch den Geist seines Sohnes den Aposteln gegeben hat. So hat sich Gott offenbart. Und weil Gott redet, ist es wichtig, dass wir hören, dass wir auf das geredete Wort achten. Wer sich das notieren will, 3800 Mal steht im Alten Testament und Gott sprach. Oder dies spricht der Herr. Dies ist das Wort des Herrn. 3800 Mal direkte Rede von Gott an die Menschen. Im Alten Testament, Ja? So spricht der Herr, standen die Propheten auf und sagen. So spricht der Herr, oder es steht da, und Gott sprach. Oder das Wort des Herrn geschah zu. Diese direkte Rede Gottes, und dann schließt sich das Wort Gottes an. Das allein nur im Alten Testament. Wenn er hier sagt, Vorzeiten hat Gott vielfach und auf vielerlei Weise geredet. Gott hat im zweiten Vers der Bibel steht, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und im vorletzten Vers der Offenbarung steht wieder, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Gott redet in seiner gesamten Offenbarung, in seinem gesamten Wort, von Anfang bis Ende. Das ist er. Unser Gott ist ein Gott, der sich durch verständliche Rede offenbart hat. Wie hat er das in Vorzeiten getan? Auf vielerlei Weise. Was sind so die Weisen, wie Gott geredet hat? Gut, er hat geredet durch die Propheten, indem er ihnen das eingegeben hat. Aber was waren noch andere Wege? Lassen wir ein bisschen nachdenken, so ein bisschen alttestamentlich so mal quer durchgehen. Er hat Engel geschickt, er hat durch Engel geredet. Jawohl. Wie hat er noch geredet? Durch Wunder. Wie noch?
Wie eine Krone genommen. Wie? Eine Krone genommen und an die Mutter.
Das habe ich jetzt mit dir.
Bei Jeremia.
Oh, ja. Gut, er hat Zeichen gebraucht. Glühende Kohle hat er, um zu zeigen, dass das war der Jesaja. Jesaja Kapitel 6. Ja? Durch Träume. Sehr viel. Visionen. Ha! Also warum sollte ich nicht reden, wenn Gott sogar einen Esel gebraucht hat? Ja, genau. Durch Tiere oder durch Erscheinungen, Theophanien, das heißt, wie Gott sich, der brennende Busch zum Beispiel, ja, hat Gott durch diese Erscheinung geredet. Vielerlei Weisen. Er hat den Propheten geredet, auch hat er durch Handlungen der Propheten geredet. Wie der Hosea eine Prostituierte heiraten musste, da hat er nicht viel geredet, aber weil er das getan hat, hat Gott eine Botschaft damit übermittelt. Oder der Hesekiel, was hat er nicht alles gemacht? Hat sich sein Brot über Dung gekocht, ja, gebacken, ja, damit. Genau. Also auf vielerlei Weise hat Gott geredet. Und dann sagt er, aber wir hatten ja gesagt, die Argumentation geht immer vom Geringeren zum Größeren. Das hat er getan im Alten Testament. Wie hat er heute zu uns geredet? Da heißt er, in diesen letzten Tagen hat er geredet durch den Sohn. Jesus hat gesagt, Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Wäre in Johannes Kapitel 17, Vers 8. Er sprach durch den Sohn. In dem Sohn war nicht nur, der Sohn war nicht nur der Botschafter, sondern er war selbst die Botschaft. Johannes Kapitel 1. Das Wort war im Anfang bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dann heißt es, und dieses Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist die Botschaft. Jesus Christus verkörperte beides, den Botschafter und die Botschaft. Er hat etwas Neues, etwas Endgültiges gebracht. Ein für alle Mal wurde uns die Botschaft Gottes vermittelt. Dann fährt der Schreiber fort und im Rest von dem, also er beschreibt dann noch den Sohn, den er zum Erben eingesetzt hat, durch den er die Welt gemacht hat, der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens ist, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort, der vollbracht hat die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher, wieder das Wort höher, haben Sie sich vielleicht unterstrichen, geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Und dann fängt er diese Beweisführung an mit vielen Versen aus dem Alten Testament, hauptsächlich aus den Psalmen, wo er sagt, die Engel haben eine hohe Stellung, aber keine Stellung im Vergleich zu dem Sohn. Und das ist die Argumentation, mit der er durch das ganze erste Kapitel geht und das erste Kapitel dann abschließt. Und dann kommt ein Bruch. Ich hoffe, dass Sie das gesehen haben. Dann kommt ein Bruch. Und dann kommen vier Verse etwas anderes. Und dann im Vers 5 geht es weiter. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Also er macht hier einen Einschub. Kapitel 2, 1 bis 4 ist ein Einschub. Man könnte also von Kapitel 1, Vers 14 und 2, Vers 5 weiterlesen und hätte sozusagen nichts versäumt im Sinne von dem Ablauf der Handlung. Aber dazwischen liegt die erste Warnung, die er gibt. Und an bestimmten Stellen seines Gedankenganges, seiner Erklärung, fügt er, der Schreiber, diese Warnungen ein. Das ist die erste und die kürzeste, die im dritten Kapitel und dann im fünften, sechsten Kapitel, die werden weitaus länger. Und die wollen wir uns heute Abend anschauen. Wir lesen also Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben, und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ja, darum, sagt er, weil, und warum sagt er darum? Wir müssen den ganzen Block des ersten Kapitels nehmen. Weil Gott, der vor Zeiten redete durch die Engel und auf vielerlei Weise, jetzt zu uns geredet hat durch den Sohn. Er hat uns seine Botschaft persönlich durch seinen Sohn übermittelt. Darum sollen wir mehr, desto mehr auf das Wort achten, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wir wollen nicht am Ziel vorbeitreiben. Und die Frage ist, welches Ziel? Welches Ziel hat der Schreiber des Hebräerbriefes hier im Auge? Ich denke einmal ganz sicher, dass, ich würde es einmal so bezeichnen, als das Fernziel. Welches ist das Fernziel? Dass wir eines Tages in ungetrübter Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes leben. Das ist das Fernziel. Den Tod überwinden. Das alles zurücklassen, was zu dieser ersten Schöpfung gehört. Ins Leben in vollkommener Weise einzutreten. Da kommen wir dazu, ja. In vollkommener Gemeinschaft mit Gott zu leben für immer. Das ist das Ziel. Das Fernziel. Es gibt der sogenannte Westminster Glaubensbekenntnis, eines der klarsten Dokumente in Bezug auf den christlichen Glauben, also jetzt außerhalb der Bibel, zusammengefasst, eröffnet, also die erste Aussage, die daran ist, ich versuche sie mal zu übersetzen, das heißt, das Hauptziel des Menschen ist, Gott zu kennen und sich an ihm zu freuen in alle Ewigkeit. The chief end of man, heißt es, is to know God and to enjoy him forever and ever. Das ist das große Ziel, auf das wir zugehen, das Ziel, auf das unser Leben ausgerichtet ist. Dazu hat Gott die Menschen geschaffen. Aber wir sind ja noch nicht da. Wir haben dieses große Ziel im Auge. Das ist, ja, the Westminster Confession of Faith. Das Glaubensbekenntnis von Westminster. 16. Jahrhundert, irgendwann. Ich kann jetzt nicht genau das Datum sagen. Aber es gibt ja auch noch Nahziele. Gott hat ein Ziel für jeden von uns. Für jeden Menschen, der sich entschlossen hat, in seine Nachfolge zu treten, hat Gott ein Ziel. Wie würden Wenn man Sie fragen würde, Sie gehören zur Gemeinde hier, Sie folgen Jesus schon eine Weile nach, und wir sagen, was ist das Ziel Gottes mit den Menschen hier auf der Erde? Was würden Sie sagen? Ich brauche nichts mehr dem zuzufügen. Alles andere fällt darunter. Das größte Ziel, was Gott mit dem Menschen vorhat, ist, dass er ihn im Laufe dieses Lebens seinem Sohn ähnlich machen möchte. Das ist das Ziel. Die Umgestaltung in das Bild Jesu. Gut, nicht, dass wir alle dann äußerlich das Erscheinungsbild irgendwie mit langen Haaren und Bart haben. Das ist für die Frauen etwas schwierig. Na, nicht die langen Haare, aber das nicht, aber das Wesen Jesu zum Ausdruck zu bringen. Das ist das Ziel. Und wenn wir dieses Ziel verfolgen, ja, dann wird uns Gott zeigen, wo wir uns einbringen können, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Name bekannt gemacht wird, dass zerbrochene Verhältnisse geheilt werden, was dann immer die anderen Dinge sind. Ich weiß, dass bevor meine Frau zum Glauben kam, der Anlass war, dass ihr Vater gestorben ist, ganz plötzlich. Wurde aus dem Krankenhaus entlassen, sie haben wunderbare Pläne gemacht und einen Tag später war er tot. Und sie hat sich dann immer die Frage gestellt, wie sie am Sarg stand. Er war damals noch zu Hause aufgebahrt, durfte das sein, auf dem Hof, wo sie waren. Und sie ging dann oft in das Zimmer rein und hat gesagt, ja, aber was ist das Ziel? Wenn ich morgen dort in dem Sarg liegen würde, was ist das? Was ist dann mein Leben gewesen? Wo ist er jetzt? Dass der Körper nicht der Vater war, das wusste sie. Das weiß jeder, der einen Toten anschaut, dass das nicht die Person ist. Und das war die Frage, die sie umgetrieben hat. Was ist das? Was geschieht, wenn ich am Ende meines Lebens ankomme und erkennen muss, ich habe das Ziel verfehlt? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als dass wir zu dem Punkt kommen könnten, dass wir am Ende unseres Lebens zusammen waren, es war sinnlos, es war nutzlos. Wer noch für dieses Nahziel sich noch einige Verse notieren möchte, Galater 4, Vers 19, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Galater 4, Vers 19. Philipper 2, Vers 5, die Gesinnung, die in Jesus ist, soll auch in euch sein, dass wir die Gesinnung Jesu bekommen, dass wir so denken, fühlen, sehen, wie Jesus gefühlt hat. Und Kolosser 1, Vers 28, dass wir vollkommen werden in Christus, zur Vollkommenheit kommen in Christus. Wobei Vollkommenheit nichts mit Perfektionismus zu tun hat. Vollkommenheit hat mit Wachstum zu tun. Es gibt ein neugeborenes Kind oder ein Kind, was wenige Wochen oder Monate alt ist, ist für sein, wenn es gesund ist, für sein Alter ein vollkommenes Kind. Aber ist es schon erwachsen? Natürlich nicht. Ja? Und wenn ein junger Mann oder eine junge Frau dann 15 Jahre alt ist und sie ist normal entwickelt, dann ist sie für das Alter vollkommen. Aber sie ist noch nicht zu ihrer vollen Reife gekommen. Ja? So müssen wir Vollkommenheit hat beides im biblischen Sinne. Es hat einmal absolute Vollkommenheit, aber auch die Vollkommenheit in der Entwicklung. Ja, wir können dieses Ziel verfehlen und wir können an diesem Ziel vorbeitreiben. Das sagt er ja hier, nicht? Wir sollen desto mehr auf das Wort achten, damit wir nicht an dem Ziel vorbeitreiben, sei es an dem großen Ziel oder sei es an dem persönlichen Ziel unseres Lebens. Dass das möglich ist, das ist eine verhängnisvolle und eine traurige Tatsache. Und der Schreiber des Hebräerbriefs gibt uns diese Ermahnungen, dass wir nicht eben das Ziel verfehlen. Das ist ja seine Sinn darin. Und wie sollen wir, und was ist die Hilfe? Ja, die Hilfe ist eindeutig, dass wir desto mehr auf das Wort achten, das wir hören. Und dass dieses Wort achten kommt zweimal in unserem Text vor. Das sehen wir auch im selben Kapitel, also im dritten Vers. Nicht wahr? Da heißt es, wie sollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Also wir sollen auf das Wort achten und wir sollen auf das Heil achten, das uns in diesem Wort verkündet wird. Wie verachten wir oder wie achten wir das Wort gering? Ich denke, da müssen wir eine Unterscheidung machen. Leute, die Jesus noch nicht nachfolgen oder ich bezeichne sie jetzt mal als Ungläubige, obwohl das Wort nicht korrekt ist, weil jeder glaubt etwas, aber noch nicht an Christus gläubig geworden, wenn man das mal so stehen lässt. Wie achten die oder wie missachten die das Wort? Indem sie eben achtlos daran vorübergehen. Jesus gibt da Beispiele, zum Beispiel in seinen Gleichnissen. Da redet er von Menschen, die eben eingeladen sind zu einem wichtigen Ereignis, zu einer Hochzeit, zu einer Königshochzeit noch dazu, ja? Und sie werden eingeladen und er sagt, kommt, es ist alles bereit. Und der eine sagt, tut mir leid, meine Ochsen sind mir wichtiger. Tut mir leid, mein Garten, ich muss da noch Blumen pflanzen oder was immer gepflanzt haben. Und meine Freunde oder meine Frau oder Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Sie achten diese Einladung als gering und sie gehen vorüber und es nützt ihnen nichts. Das ist die eine, das Verachten der Botschaft. Und wer hinausgeht und sich hinstellt, auch in der Öffentlichkeit, um das Wort zu verkündigen, ob es hier in Frankfurt ist oder wir waren im Herbst in Leipzig und haben Freiversammlungen gemacht, die Leute gehen vorüber. Es ist ganz schwierig, Leute überhaupt wenige zu finden, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Überhaupt nur einen Ansatzpunkt zu finden. Einfach, es sind andere Dinge, die uns interessieren. Das ist das eine. Aber das ist ja nicht das Einzige. Auch wir als solche, die Jesus nachfolgen, stehen in der Gefahr, dass wir nicht auf das Wort achten. Und dass uns eben andere Dinge wichtiger sind als das Wort Gottes. Und da möchte ich einen kleinen Moment stehen bleiben und fragen, welchen Stellenwert hat das Wort Gottes in deinem Leben? Wo würdest du es einordnen? In dem Wichtigkeitsgrad. Und das misst sich daran, wie viel Zeit ich damit verbringe. Zum Beispiel im Vergleich eventuell zum Fernsehapparat oder zum Walkman oder sonst etwas. Wie wichtig ist mir das Wort Gottes? Achten wir auf das Wort. Und da habe ich jetzt so eine Art Gretchenfrage, ja? Wie war die Gretchenfrage beim Faust? Wie hältst du es mit der Religion? Na gut, das ist nicht die Frage. Oh, ich muss in das Pult gehen. Meine Frage ist, wie hältst du es mit der stillen Zeit? Und das kann ich nicht beurteilen, das müssen wir selber beurteilen. Ich folge dem Herrn jetzt schon so, wie es war, etwas über 30 Jahre nach. Und es gab Höhen, es gab Tiefen in meinem persönlichen Leben. Und wir haben viel Gelegenheiten gesehen, Christen in einer ganzen Reihe von Ländern zu beobachten. Und bis zum heutigen Tag habe ich noch keinen beeindruckenden, Anführungsstriche, bitte nehmen Sie das, erfolgreichen, also jetzt nicht erfolgreich in Zahlen oder etwas, aber jemanden, der für den Herrn dastand, mit Vollmacht, mit Liebe, mit Hingabe. Und das hat nichts zu tun mit Ausbildung oder mit Theologiestudium oder mit Bibelschule, sondern ich habe Christen aus dem Leben gegriffen, aus ganz verschiedenen Bereichen, aber ich habe noch nie einen getroffen, der mich beeindruckt hat und der nicht dem nicht das Wort Gottes ganz oben stand und der nicht ganz wichtig, der nicht, wie soll ich sagen, dem diese Zeit der Stille Und ich will jetzt nicht darauf rumreiten, es muss an jedem Tag zur gleichen Zeit oder wie sein. Aber der regelmäßigen, tiefen Umgang hatte mit dem Wort. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Und es ist bestimmt nicht von ungefähr, dass der Schreiber des Hebräerbriefs an den Anfang seiner Ausführungen über den Abfall, darum geht es im Hebräerbrief, diese schreckliche Möglichkeit, sich so weit vom Herrn zu entfernen, dass wir ihn nicht mehr kennen, ja sogar zu Aussagen bereit sind, die uns erschrecken machen, wenn wir sie sehen. Es steht da, der Anfang ist, das Wort zu missachten oder das Wort gering zu achten. Andere Dinge nehmen die Wichtigkeit an. Und das ist, ich habe auch solche Zeiten durchgemacht. Und ich weiß, es gibt auch dürre Zeiten in der Bibel, wo man sitzt und liest und sagt, warum liest man das überhaupt? Das gibt es. Aber wenn wir dranbleiben und wenn Gott uns etwas offenbart und wir bekennen, wo wir schuldig geworden sind, wenn das ein Fehler ist, oder wenn da Bitterkeit oder Neid oder was immer sich ins Herz eingeschlichen hat, wenn das ausgeräumt wird, dann ist die Verbindung wieder da. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Wir müssen auf das Wort achten, dem Wort Beachtung schenken. Blatt 2, diese Abkürzung, weiß jetzt jemand, was das heißt? TSZ, dürfen Sie einführen, tägliche stille Zeit, ja? Ja. Ich hätte es ja auch als eine Quizfrage machen können mit einer Belohnung, ja. Aber ich habe es Ihnen mal so gesagt. Warum ist es so wichtig? Warum ist diese Zeit der Stille so wichtig? Matthäus 6, Vers 10. Nun, Leute wissen, was Matthäus 6 ist und was Vers 10 ist, das ist Vater unser. Brauchen die meisten sich nachzuschlagen. Aber wir wollen den Willen Gottes erkennen. Herr, dein Wille geschehe. Wie oft beten wir das? Vielleicht manchmal oder vielleicht auch sogar oft gedankenlos. Aber ihr Lieben, wenn wir das ernst meinen, dein Wille geschehe, ihr Lieben, dann müssen wir wissen, was Gottes Wille ist. Eine Botschaft von Bernhard Rebsch habe ich mal gehört, vor langer Zeit, vielen, vielen Jahren, aber die war mir so eindrücklich, vielleicht hat jemand anders ja auch nochmal gehört, der hat drei oder vier Dinge, wo er sagt, wo es heißt im Neuen Testament, ausdrücklich, das ist der Wille Gottes. Kann jemand irgendwas sagen, was der Wille Gottes ist? Unsere Heiligung, das ist eins. Dass wir, und das wäre in dem Sinne, dass wir Jesus ähnlicher werden. Heiligung nicht, dass der Heiligenschein etwas größer und etwas größer wird, ja. Dass sie anfangen zu schweben, sondern dass wir Jesus ähnlicher werden in unserem Handeln und in unserem Reden. Das ist eins, und das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, das, ich denke, ist Thessalonicher, wenn ich mich nicht täusche, Thessalonicher Brief, wo das steht. Was ist noch der Wille Gottes? Gebet, dass wir in ständiger Verbindung mit ihm stehen. Dass wir ihn fürchten. Gut, das sind alle. Aber es gibt bestimmte Aussagen im Neuen Testament. Glaube, ja. Ha, das ist es. Gott, denn das ist der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie klingt das in euren Ohren? Das klingt nach was? Das klingt nach Mission. Gott will nicht, dass irgendeiner verloren werden, sondern dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit. Das ist der Wille Gottes. Also zu sagen, ob es wohl der Wille Gottes ist, dass ich anderen von Jesus weiter, das ist keine Frage. Das ist bereits klar erklärt. Das ist der Wille Gottes. Und dann haben wir noch so einen schönen Vers daran, dass ihr mit Wohltun die Mäuler der Ungläubigen verstopft. Das ist jetzt Lutherdeutsch, ja? Dass wir mit guten Werken der üblen Nachrede anderer entgegenwirken. Es gibt bestimmt noch andere Aussagen, aber das waren so einige Kernpunkte. Das ist der Wille Gottes. Und weil wir den Willen Gottes tun wollen, das beten wir, dein Wille, Herr, geschehe, müssen wir diesen Willen kennen. Und dieser Wille ist nun mal nirgendwo anders uns offenbart als in seinem Wort. Das zweite im Jakobus, Kapitel 2, 1, Vers 22, Vers 23, ein Bild. Ein Bild, das, ich denke, die meisten von uns schätzen, wenn sie am Morgen früh aufstehen und sehen ihr geliebtes Spiegelbild im Badezimmer. Und dann graust es uns manchmal, oder nicht? Da sagt er, das Wort Gottes, wir kommen zum Wort Gottes, um uns zu sehen, wie wir wirklich sind. Ob wir jetzt morgens aufgestanden sind oder fertig sind, um ins Büro zu gehen oder in die Schule oder wo immer wir hingehen. Dass wir uns sehen, wie wir sind. Wir wollen erkennen, was Gottes Wille ist, aber wir wollen auch uns selbst sehen. Und das Wort Gottes gibt uns ein schonungsloses Bild über uns selbst. Deswegen müssen wir das Wort lesen. Das ist uns selbst zu erkennen, uns selbst zu sehen, wie wir sind. Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Uns zur Stärkung. Gut, ich meine, ab und zu sind gewisse Leute dazu geneigt, auch mal eine Fastenzeit zu machen. Ja? Das ist bestimmt ganz gut, aber in Bezug auf das Wort Gottes, das setzt keine Kalorien. Also das setzt keine Dinge an. Ja? Das ist zwar kräftigend und stärkend, aber es ist nicht gefährlich für unsere Linie. Ja? Also da brauchen wir keine Sorge zu haben. Deswegen dürfen wir das in Fülle täglich aufnehmen. Ja? Und Epheser 6, Vers 17, das ist das Kapitel von dem Kampf, von der Waffenrüstung, da heißt es, und ergreifet das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Es ist uns gegeben zur Waffe, zum Kampf, sei es zur Verteidigung oder zum Angriff. Um in diesem Leben bestehen zu können, und der Attacken sind viele, wir werden bombardiert von rechts und von links. Unsere Werte werden geformt. Nicht wahr? Das ist, wir erleben das immer wieder. Nicht, dass wir jeden Morgen, wenn ich den Kaffee mache und dann mache ich auch mal die Nachrichten an und zwischen denen kommen dann immer so kleine Werbespots, den Sender, den ich da höre. Und ja, da wird immer wieder von dem geredet, was angeblich ja nicht glücklich, aber macht aber trotzdem beruhigt. Ja? Oder von, wenn man sich sonst auch ja nichts leistet, dann sollte man das doch wenigstens tun. Ja? Wir werden ja bombardiert mit Botschaften, was wir alles haben müssten und machen sollten, um glücklich zu sein. Und das formt, das gibt Werte. Ich hoffe, dass ich, es Gott mir verbietet, jemals von der guten alten Zeit zu reden, in dem Sinne, dass es, wo ich auch jung war, nicht zu meiner Zeit. Aber man vergleicht schon doch ab und zu mal. Nicht, dass das besser war. Also ich beneide die jungen Leute, die heute leben, ja? In vielen. Aber die Werte sind doch so ganz, ganz anders. Und nicht alles, was heute ist, ist deswegen besser. Aber wir werden bombardiert und unsere Werte, unsere Vorstellungen werden geformt. Ich meine, das, was ich meine, wäre mein Recht zu sein. Ihr lieben Leute, 80% dieser Welt, 80% der Menschen in dieser Welt haben nicht die Rechte, die wir hier haben. Ich meine, das ist uns bewusst, dass 2/3 der Menschheit unter Christus oder Christen, dem Christentum gegenüber feindlichen Regierungen leben? Dass im letzten, im Jahr 93, 94, 165.000 Menschen ihr Leben gelassen haben, weil sie Christen waren? 1993, 94. Das ist keine, das ist nicht das Mittelalter, das ist auch nicht die römische Verfolgung. Das ist im vorigen Jahr geschehen. Ich habe die Unterlagen. Gut, nicht alle, weil sie jetzt Prediger des Evangeliums waren. Die Christen im Sudan werden nur einfach umgebracht oder verhungern. Man lässt sie verhungern, weil sie Christen sind. Weil die Herren im Norden nicht wollen, dass die im Süden sich weiterentwickeln oder überhaupt am Leben bleiben. Und da gehen zigtausende, sang- und klanglos verschwinden die. Und noch in vielen anderen Ländern. Das sind so einige Situationen. Ja. Wenn wir stille Zeit machen, ist es wichtig, 3 Dinge hören, dem Hörenden vertrauen, das habe ich mit Glauben, und dann aus dem glaubenden Hören muss der Gehorsam kommen. Das ist kein Druckfehler da hinten, das soll hessisch sein. Ich meine, ich bin ja nun mal gerade. Das muss man wollen. Und zwar kommt der Ausdruck von dem Mann, bei dem wir zurzeit wohnen. Wir haben so interessante Nachbarn. Wir haben einen Nachbar, der ist ein Gogomobil-Fan. Ich meine, die Jüngeren unter uns wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was ein Gogomobil ist. Ja, der ist mit seinem Freund mit einem Gogomobil ans Nordkap gefahren in diesem Sommer. Und wie ich gesagt habe, ja, aber Willi, sag mal, hör mal, wie kann so jemand sowas machen? Dann sagt er, ja, das muss man wollen. Und ihr Lieben, mit der stillen Zeit ist es nicht anders. Keinem von uns wird die Viertelstunde oder die halbe Stunde oder die Dreiviertelstunde stille Zeit am Morgen präsentiert und sagt, alles abgeschaltet, fein, jetzt kannst du deine stille Zeit machen. Es wird niemandem von uns so gehen. Es geht mir nicht so und das geht Ihnen genauso wenig. Es geht nicht mal dem Pfarrer so. Die Ausnahme ist hier. Nein, aber das musst du wollen. Du kannst ja auch den Radioapparat anmachen oder sonst was machen. Das geht ja ganz schnell, ja? Das muss man wollen und wenn man es will, dann geht es. Wenn wir ihm die Priorität einräumen, die ihm gebührt. Immer dran denken, vor Zeiten, vormals Propheten, ja? Aber jetzt hat der Sohn zu uns geredet. Und wenn wir diese Botschaft vom Sohn gering achten, einfach durch unser Verhalten, dass wir sie links liegen lassen. Ich habe jetzt nicht die ganzen Daten hier, aber der durchschnittliche Deutsche, das sind so einige, bringt zwischen 4,5 bis 5 Stunden vorm Fernsehapparat zu. Täglich. Volker, das stimmt nicht. Du bist kein normaler Deutscher. Aber das Problem ist, ja gut, die Wochenenden sind ja auch mit eingerechnet und da sind es viel, viel mehr Stunden. Es verteilt sich so. Ich habe einen Bekannten, der hat unter seinen Jugendlichen, das ist der in der Unterricht in einer Berufsschule, der hat gesagt, unter Medieneinfluss, wie viele Stunden pro Tag steht ihr unter Medieneinfluss? Das heißt Walkman oder Stereoanlage oder Fernsehapparat. Da kam er zwischen 7,5 bis 8 Stunden pro Tag im Schnitt. Bus überall, das ist die Vereinsamung unserer Gesellschaft. Also ich habe die Zahlen da. Dagegen, der durchschnittliche Deutsche verbringt 32 Minuten am Tag mit Lesen. Und das alles mit drin, Zeitungen, Bücher, egal was es ist. Das ist ungefähr die Relation. Die Bibel ist das meistverkaufteste Buch und das am wenigsten gelesenste Buch in unserem Land. Und doch ist es die Botschaft, die Welt verändert. Und die Welt beginnt in mir. Ich liebe alte Dinge, ich liebe die Geschichte, ja. Und da, wie ich neulich vor ein paar im letzten Herbst jemanden gesehen habe in unserer Gemeinde, der so eine mit diesem alten Buch kam, das hat er auf dem Trödelmarkt gefunden, genau. Habe ich gesagt, was ist das? Er sagt, das ist eine Bibel. Habe ich gesagt, ist sie zu verkaufen? Ja, sie war zu verkaufen, ich habe sie gekauft. 1715, ja. Mit der Vorrede Martin Luthers zum Römerbrief. Und so weiter, sogar noch angestrichen drinne, komplett erhalten, bis mit Anhang und Apokryphen alles da drinne. Aber was will ich damit sagen? Im Jahre 1738 ging ein schmächtiger Gelehrter durch die Straßen Londons. Es regnete, so wie es draußen aussah, so sah es in seinem Herzen aus. Er war kein Unbekannter in Bezug auf, also das Evangelium war ihm nicht unbekannt. Er war selber sogar schon mal in einem missionarischen Dienst gewesen. Ist darüber nach Amerika gefahren, unter den Indianern in Georgia zu arbeiten. Wie er auf dem Schiff war, kam das Schiff in einen Sturm und er hat eine höllische Angst, sein Leben zu verlieren. Auf dem Schiff hat er Leute getroffen, die ihn beeindruckt haben, weil sie anscheinend keine Angst hatten. Und das waren Herrenhuter Brüder, die auf dem Schiff mit waren. Und wie er dann zurückkam nach England und wirklich gesucht hat, eines Abends ging er an eine Versammlung der Herrenhuter Brüder.
in der Aldersgate Street und hörte, was hat er gehört? Ich möchte jetzt sagen, das Evangelium, aber nein, es war nicht das Evangelium, es war die Vorrede Martin Luthers zum Römerbrief. Die allerdings, und wer die mal nachlesen will, das kann er das gerne machen, das Evangelium enthält. Und auf einmal sagte er, wurde mir mein Herz strangely warmed. Wie wird man das übersetzen? Auf unnatürliche Weise erwärmt. Wisst ihr, wer das war? John Wesley. Und weil John Wesley dieses Wort in sich aufnahm, diesem Wort glaubte, wurde er zu dem Erweckungsprediger und es ist eindeutig geschichtlich bewiesen. Hätte es keine Erweckung vom Wort Gottes her gegeben in England, wäre England genau auf dieselbe Katastrophe zugesteuert wie Frankreich mit der Französischen Revolution. Und dann vergleicht er mal England und Frankreich in Bezug auf ihre geistliche Ausstrahlung. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Gut, sie ist nicht immer so sichtbar, aber das ist die Kraft, das ist das Dynamis, die Kraft, das Dynamit des Evangeliums, was zum Ausdruck kommen will. Das ist was, mit diesem Wort möchte Gott unsere Herzen erwärmen. Nicht nur Befehle weitergeben, nicht nur Forderungen stellen, nein, erwärmen, zu sich ziehen. Und das tut er, wenn wir uns dem Wort gegenüber öffnen. Eine halbe Stunde am Sonntagmorgen genügt nicht. Das brauchen wir täglich. Und dann muss ich ja noch, habe ich ja auch versprochen gestern, einiges zum Auswendiglernen sagen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, schön. Also, nicht wahr, wir hatten ja, für die nicht da waren, die Hand, ja? Für die da waren, was ist der kleine Finger? Wenn ich das Wort Gottes bei mir halten will. Das ist das Hören, ja. Das Hören ist gut, aber 5% behält man davon, mehr nicht. Deswegen, wups, ist das Wort wieder weg, ja. Aber das zweite ist das Lesen. Damit halten wir, ist schon besser. Ist schon schwieriger, das Wort uns zu entziehen, ja. Dann kommt das Studieren oder das Meditieren über dem Wort Gottes. Dann habe ich einen wirklichen Griff. Und dann kommt das vierte, das auswendig lernen und dann das Anwenden und das Weitergeben. Die persönliche Anwendung. Das ist die Hand, die das Wort Gottes hält. Wir brauchen jeden einzelnen der Finger. Das Hören, das Lesen, das Studieren, das in die Tiefe gehen, auch das auswendig lernen. Da wollte ich einige Gründe angeben. Wenn ihr nur einfach hinter die Verse, können Sie zu Hause dann nachlesen, über die verschiedenen Bereiche. Das erste ist Sprüche 7, Vers 1 bis 3. Gott will es. Es ist der Wille Gottes. Gott will, er sagt, mein Sohn, nimm dir zu Herzen, lerne sie, schreib sie dir das Wort auf die Tafeln deines Herzens, ja? Gott will es. Offenbarung 1, Vers 3, Gott segnet es. Wir sind gesegnet, wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen. Psalm 119, Vers 11. Nein, das ist 105. Das ist die Führung. 111 ist, das Wort Gottes bewahrt uns. Es bewahrt ist 11, ja, ich habe dein Wort in meinem Herzen, auf das ich nicht wieder dich sündige. Ja? Johannes 15, Vers 7, es versichert uns der Gegenwart Gottes. Gott ist bei uns. Wenn meine Worte in euch sind, dann bin ich bei euch. Psalm 1, Vers 2 und Psalm 40, Vers 9, das Wort begleitet uns. Es hängt mit der Gegenwart zusammen, nicht? Er meditiert oder er sinnt über seinem Wort nach Tag und Nacht. Eines meiner der größten Segnungen des Auswendiglernens, und ich lerne nicht nur Bibelverse auswendig, das will ich noch kurz dazu sagen, ist, ich weiß nicht, ob der eine oder andere Probleme hat mit dem Einschlafen, ja, abends. Ich habe auch nicht immer Probleme mit dem Einschlafen, aber es kommt schon mal vor. Genug gut, da kann man Schäfchen zählen. Ich weiß zwar nicht, wie man das macht, aber das gibt es anscheinend, ja?
Die Beine zählen und die vier Beine.
Ah, so. Ich habe ein besseres Wort, etwas Besseres.
die Bibelverse, die ganzen Abschnitte, ganze Psalmen oder die 12 Verse von so nimm, wie heißt es, befiehl du deine Wege, sind 12 Verse, ja, die auswendig zu lernen und diese aufzusagen. Und das letzte ist Matthäus 4, Vers 4, 7 und 10. Das ist, wo der Ansporn, der mir der größte ist, Jesus Christus hat es gemacht. Jesus Christus hat Bibelverse auswendig gelernt. Garantiert. In der Synagogenschule hat er die auswendig gelernt. Oh, man könnte sagen, aber der wusste sie doch alle. Ja, als Gottessohn ja, aber als Menschensohn hat er alles gelernt. Und er hat auch Bibelverse auswendig gelernt. Denn er konnte sagen, so steht es geschrieben. So steht es geschrieben. Und es ist ihm eine Waffe und ein Halt gewesen. Ich denke, nicht wahllos irgendetwas auswendig lernen, aber wenn, und ich sage auch nicht, dass ich jeden Tag einen neuen Bibelvers auswendig lerne. Manchmal sind es in 2 Wochen einer oder zwei. Manchmal ist es aber auch so, dass da ein Psalm ist, der mir so viel zu sagen hat, dass ich den Psalm auswendig lerne. Oder einen Abschnitt aus dem Neuen Testament. Oder auch, wie gesagt, Glaubensbekenntnisse. Ich habe also ein Glaubensbekenntnis, eine Art Glaubensbekenntnis von dem St. Patrick, der Mann, der damals Irland evangelisiert hat. In seinem Leben hat er eine ganze Nation evangelisiert. Ich habe da mal ein längeres Studium drüber gemacht. Faszinierend, was der Mann gemacht hat. Und der hat ein Glaubens, das man ihm zuordnet, ob das jetzt wortwörtlich so aus seinem Mund stammt, glaube ich nicht, aber wunderbar über die Dreieinigkeit, über die Bewahrung Gottes, über die Bitte um die Gegenwart Gottes, sie zu spüren, sie in jedem Menschen zu sehen, der auf einen zukommt, ob er jetzt gläubig ist oder nicht gläubig ist, einfach dieses Bewusstsein. Ganz, ganz großartig. Und solche Dinge auswendig zu lernen. Gut, meine Frau klagt mich immer an, ja, dir fällt es leicht, mir fällt es nicht leicht. Ich will auch nicht sagen, dass es mir unbedingt leicht fällt. Aber ich denke, wenn man wie der große Virtuose, ich weiß nicht, ob das der Pablo Casals oder einer von denen gewesen ist, die gesagt hat, wie wird man ein Virtuose, ob jetzt auf dem Cello oder in irgendeinem Instrument. Und da hat er gesagt, wisst ihr, was er gesagt hat? Nein, das erst Wichtige ist anfangen. Wer nicht anfängt, und das Interessante ist, wenn man mit dem Aussehen, ich möchte mal sagen, der Durchschnittliche hier, wir durchschnittlich, der sind, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass die meisten von Ihnen bereits 50 bis 100 Bibelverse auswendig können. Die wissen es noch gar nicht. Viele Dinge. Gut, sie wissen nicht, aber wer es Vater Unser kann, wie viele Verse sind das, Polger? 6? Alleine? Das sind schon mal 6 Bibelverse, ja? Und viele, viele andere Bibelverse, die wir wissen. Psalm 23 können auch die meisten Leute auswendig, ja? Und viele, viele Bibelverse kennen wir bereits, ja? Und daran kann man anknüpfen und ausbauen und sich daran erinnern. Das soll eine Ermutigung sein. Und auch Lieder mit gutem biblischen Inhalt. Man sagt das also gerade in der Zeit des, Stalingrad, die Schlacht um Stalingrad, ein Pfarrer hat ein Buch drüber geschrieben. Ich habe da so Auszüge mal draus gelesen. Was die Leute gehalten hat, waren 2 Dinge. Ihr Konfirmationsspruch und Verse von Paul Gerhardt. Das waren die 2 Dinge, die die Leute am Verzweifeln oder in den Todesstunden gehalten haben. Auch wenn sie dann gestorben sind, aber dann gingen sie nicht ohne Hoffnung. Gut, das sind so einige Dinge, wo ich einfach sehe, dass es wichtig ist, dass wir das Wort Gottes in uns haben, ja, verinnerlichen. Das muss nicht unbedingt jetzt nach einer bestimmten Übersetzung genau Wort für Wort das sein. Das wurde uns zwar in der Bibelschule dann immer Punkte abgezogen, wenn wir einen so das vergessen hatten, aber darum geht es ja nicht. Gut. Jetzt kommen wir aber noch zu der Frage, die da drüben gestellt worden ist, über die Engel. Ja? Das fällt der Vers hier, da heißt es, denn wenn das Wort fest war, was durch Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Ja? Das ist interessant, wenn der bibelkundige Leser, der ins 2. Mose schaut, und sieht, was da am Sinai geschehen ist, der sieht keine Engel. Da ist Gottes Erscheinung und da, oder nicht Erscheinung, aber Gottes Wirken, und da werden die 10 Gebote Mose gegeben,
Ob das jetzt so war wie bei dem Film, das würde ich mal dahingestellt sein lassen. Also, das wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein. Aber sie wurden ihm gegeben. Und wie kommt das? Was ich darüber nachgelesen habe, ist, dass eben im Spätjudentum wurden manche Erklärungen gegeben, wo übernatürliche Ereignisse den Engeln zugewiesen wurden. Wir lesen das zum Beispiel im Hebräer im 12. Kapitel. Ich kann das nur schnell lesen, wo es heißt, der Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, Finsternis und Ungewitter, Schall der Posaune, Ertönen der Worte, ist das, was dieses Ereignis begleitet hat. Und man zog daraus die Schlüsse, dass diese Erscheinungen, diese Manifestationen, die da waren, eben nicht direkt von Gott, sondern Gott hat Engel verordnet, dies zu tun. Das war, Anführungsstrich, eine Auslegung. Gut, wieso kommt jetzt der Hebräerbrief zu dieser Auslegung? Ich kann zwei Bibelverse dazu anführen. Und zwar, muss ich jetzt mal schnell schauen, das ist Galater 3, Vers 19 und Apostelgeschichte 7, Vers 53. Da sagt einmal der Apostel Paulus und der Apostel Diakon Stephanus. Wie er predigt, sagt er, dass ihr das Wort, das Gesetz empfangen habt durch die Vermittlung von Engeln. Also das wurde diesen Männern durch den Heiligen Geist eingegeben. So nehmen wir an, dass es auch stimmt. Selbst wenn wir im Alten Testament nicht davon lesen, hat Gott es ihnen offenbart, das waren nicht nur irgendwelche Naturerscheinungen, dass es mal gekracht hat, weil, die atmosphärischen Stimmungen da nicht richtig waren, sondern es waren Engeleinwirkungen, die da zustande kamen. Und so kommt er zu diesem Schluss, dass hier das Wort von Engeln mitbesteht. Es wurde zwar von Gott gegeben, aber Engel hatten da ihre Mitwirkung drin. So weit kann ich es erklären. Alles andere wäre Spekulation, würde als Spekulation über das Biblische hinausgehen.
Das könnte man ja unendlich gleichsetzen. Mit dem Hebräerbrief, wo steht, dass die Engel dienstbare Geister sind und die uns zu dienen haben, ausgezeichnet von Diensten und derer würden wir die selig alle erben sollen.
Und dass ihr Dienst.
Und wir sollen aber nur zu Jesus beten und zu Gott tun, wenn ja. Wir was erlangen wollen. Wir bekommen es dann aber von den Himmeln gewissermaßen als zweite Hand. So ist es auch zu verstehen mit dem Wort, was im Alten Testament an das Volk Israel in der Bibel steht, nur von Gott steht. Aber die Engel haben mitgewirkt.
Die haben mitgewirkt. Sollten aber nicht die Anbetung empfangen, die Gott. Und das ist das Problem. Wir lesen davon im Kolosserbrief zum Beispiel im 2. Kapitel, dass da sich auch ein Kult der Engel entwickelt hat. Dass man meinte, also man müsste Engeln dienen und auch, wie gesagt, Engel anbeten. Und da sagt ganz klar der Apostel Paulus, das ist nicht im Willen Gottes. Ja. Die Engel sind. In dem Sinne mir auch noch nicht, ja. Es sind die, wie es hier heißt, die Geister, die ausgesandt werden, von Gott zu dienen, ja. Daher kommt auch der Gedanke des Schutzengels, ja. Von dem her, dass das, obwohl das in der Bibel nicht geistlich nur. Nur geistlich, ja. Sie treten manchmal in Erscheinung, ja, lesen wir im Alten Testament. Aber dann verschwinden sie auch wieder auf übernatürliche Weise. Kurz zu sagen, wenn er hier schreibt, das Wort, das durch Engel gesagt war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfing, wie verstehen wir das? Also einmal ist Übertretung natürlich das vom Wort hier auch, das Tun des Verbotenen, das Brechen des gegebenen Gesetzes. Du sollst nicht, aber ich tue es trotzdem.
Während Ungehorsam mehr bezeichnet, dass ich mich den Weisungen Gottes entziehe, dass ich nicht tue, was Gott will. Im Neuen Testament sagt einmal der Jakobusbrief, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also auch das Nicht-Tun. Also die beiden. Und wenn das hier heißt, den rechten Lohn empfing. Gut, die Strafe auf Ungehorsam und die Strafe auf Übertretung folgt nicht auf dem Fuße. Kennt ihr die Geschichten, dass Leute auch Gott lästern und sagen, ja, wo ist er denn jetzt? Soll er mich mal totschlagen hier, ja? Manchmal geschieht ein mächtiges Eingreifen Gottes, aber nicht immer. Aber die Strafe ist ganz klar im Wort Gottes belegt. Und der Mensch, der übertritt oder der ungehorsam ist, wenn diese Übertretung und dieser Ungehorsam nicht in die Vergebung kommen, alttestamentlich war die Vergebung durch die Opfer, neutestamentlich das Anerkennen, dass so ihr eure Sünden bekennet, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt, weil das Blut Jesu meine Sünden reinigt. Wenn das nicht geschieht, dann ist unsere Strafe bereits, sie steht fest. Denn Gott hat eindeutig, Jesus hat einmal gesagt, nicht einmal ich werde euch richten, obwohl er der Richter ist. Er sagt, das Wort, das ich geredet habe, das ist euer Richter. Nur zu sagen, wir sind damals 1962 zum ersten Mal über den Ozean gefahren, fuhren auf einem Frachter und kamen an eine gewisse Stelle, da rief der Kapitän alle Leute auf die Brücke und sagte, heute, vor 50 Jahren, sank an dieser Stelle, und das war also vielleicht ein paar hundert Seemeilen im Umkreis, ich weiß nicht genau, war heute vor 50 Jahren sank an dieser Stelle die Titanic. Es war 1912, ist die Titanic im April, ich glaube 12. April oder wann das war, ist sie gesunken. Ja? Und da waren interessante Berichte in den Zeitungen damals zu lesen. Unter anderem war da ein Bericht, oder hatte ich Zeitung oder in einem Bericht über den Untergang, war, dass einer der Agenten, die bei dem Stapellauf der Titanic zugegen waren, was er gesagt hat, hat gesagt, dieses Schiff ist unsinkbar. Das war ja so abgeschottet, dass jeder Teil des Schiffes hermetisch abgeriegelt werden konnte. Selbst wenn drei oder vier Löcher im Schiff an verschiedenen Stellen gewesen wären, hätte das Schiff nicht sinken können. Und dann verstieg er sich zu dieser Aussage und sagte, selbst wenn Gott dieses Schiff versenken würde, er könnte es nicht.
Und jetzt ist bekannt, dass das Loch so klein ist, was man gesehen hat, dass sie daran hätte gar nicht sinken können.
Woran sie immer gesunken hat, gesunken ist. Ich meine, da ist die Strafe sehr schnell gefolgt. Leute bauen sich ihren Turm zu Babel, aber er stürzt dann auch recht schnell ein. Gut, wir wollen weitermachen. Dann heißt es hier, wie sollen wir entrinnen, wenn wir ein solch großes Heil nicht achten? Und die Antwort darauf ist, wir werden nicht entrinnen. Die Antwort, das ist eine rhetorische Frage, die eindeutig mit Nein geantwortet. Wenn wir nicht auf das Wort achten, das Wort, was der Sohn geredet hat, sei es, dass wir die Botschaft verachten, die uns seine Liebe anbietet, dass wir zu ihm kommen sollen, zur Vergebung unserer Sünden, zum Empfang neuen Lebens, oder dass wir unser Leben auf ihn ausrichten sollen, dass er das tun kann, was er mit uns tun möchte. Wir werden nicht entrinnen. Und dann heißt es hier, dieses Heil, welches seinen Anfang nahm in der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die es gehört haben, und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei Taten und Austeilung des Heiligen Geistes. Drei Dinge sind hier erwähnt. Einmal der Herr, der gepredigt hat, dann die es bezeugt haben, und dann Gott, der es bestätigt hat. Das ist für die Hebräer wichtig gewesen, denn es gab eine Regel. Nichts durfte, also ich konnte nicht aufstehen und sagen, so spricht der Herr, und oder ich konnte nicht sagen, das ist der richtige Weg, es sei denn, es waren zwei oder drei Zeugen da. Das Wort eines jeden Menschen musste bestätigt werden durch zwei oder drei Zeugen. Und hier sind drei beisammen. Das Wort des Herrn, das er gepredigt hat, die, die es gehört haben, haben es bestätigt, und Gott hat dazu Zeichen und Wunder gegeben, um das Wort zu bekräftigen. Ja, was halten wir von Wundern? Das ist eine gute Frage. Tut Gott heute noch Wunder? Ich sehe manche, die halten still. Und ich sehe einige, die mir sagen, ja. Was lässt uns darauf zurückschließen, sagen wir mal die, die das bestätigen, dass Gott heute noch Wunder tut? Das ist das größte Wunder. Da stimme ich hundertprozentig mit überein. Wenn einer vom Tod zum Leben kommt, in diesem Fall vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben, das ist das größte Wunder, was wir bezeugen können in unserem eigenen Leben, was wir erleben. Und dann dem folgen viele, viele andere Dinge in unserem Leben, die so normalerweise nie stattfinden würden. Ob das Antworten auf Gebet sind, ob das, dass Gott uns Hilfen zuteilt. Ja, die Anführungsstriche, die Zufälle im Leben eines Christen, ja. Gut, noch irgendwelche Bestätigungen? Ja, okay. Das ist das größte Wunder, ja. Gott tut auch noch andere Wunder. Wenn es dazu kommt, dass der Leiter unseres Gemeindeverbandes von Haiti kommen wird und auch hier predigen wird, so der Herr will und wir leben und alles klar geht, der wird einiges erzählen, dass... Das können wir so schwer, schwer nur verkraften. Was er erlebt hat vor wenigen, im letzten Jahr, wo ich, weil einige nicht da sind, will ich nur kurz erzählen, er kann das viel besser erklären, aber wie er nachts angehalten wurde von jemandem, der seine Pistole auf ihn in seinem Auto, er saß im Auto, abgeschossen hat, der zurückgegangen ist und hat seine Maschinenpistole geholt, hat auf das Auto geschossen und es war kein Einschuss irgendwo zu sehen. Und er war so, wie er dann zurückging und an den Platz, wo das geschehen ist, und hat gesehen, dass überall die Einschläge von den Kugeln da waren, aber an seinem Auto kein Kratzer. Und der Mann stand, der hat mit dem Revolver an die Scheibe geschlagen und wollte, dass er auch macht. Das sind Dinge, die sind schwer für uns einzuordnen. Aber Gott ist ein Gott, der eingreifen kann, der heute noch seine Engel schicken kann in einer Art und Bewahrung, wie wir. Das habe ich persönlich noch nie erlebt. Wir haben andere Dinge erlebt, die auch nicht auf natürliche Weise zu erklären sind. Andere haben Heilungen erlebt. Das gibt es. Gott kann das tun. Die große Frage ist halt heute, und das wollen wir festhalten, bevor ich irgendetwas auch im negativen Bereich sage, möchte ich das festhalten. Wir haben einen wunderbaren Gott, dem die Hände nicht gebunden sind. Er kann tun und lassen, was er will und wie er es will. Da ist gar keine Frage. Es gibt natürlich, und wer ein offene Augen dafür hat, gewisse Bewegungen, gewisse Richtungen, die natürlich Zeichen und Wunder auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und die mit diesen Dingen sehr, sehr, die diese Dinge sehr, sehr in den Vordergrund stellen, wo sie zu bestimmten Versammlungen einladen, wo Zeichen und Wunder geschehen werden. Das ist die Frage, wie stehen wir dazu heute? Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns darüber informieren und vor allen Dingen hinterfragen.
Ich weiß, dass vor einigen Wochen mal Volker etwas erwähnt hat im Gottesdienst von einem gewissen Toronto-Segen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere mal was davon gehört hat. Das ist eine Sache, die jetzt in ungefähr 400 Gemeinden hier in Deutschland Einzug gehalten hat, mit eigenartigen Manifestationen dazu. Ich weiß, dass Leute, die sehr sich damit beschäftigen, bis heute sagen, wir wissen nicht, wie das einzuordnen ist. Wir hören Positives, wir hören Negatives. Je nachdem, wo ich stehe, sehe ich das so oder so. Aber es ist für uns Christen unwahrscheinlich wichtig, dass wir hinterfragen. Und ich möchte einige Dinge dazu aufzeigen. Ich habe unter anderem ich liebe keine großen, dicken Bücher, Wälzer, ja. Aber es gibt so kleine Bücher, die einem zur Hilfe werden. Wolfgang Bühne hat dieses Buch geschrieben, Die dritte Welle, ein gesunder Aufbruch, Fragezeichen. Wo einiges klargestellt wird, vor allen Dingen, weil die Leute auch selber zugeben, Leute, die in diesen Bewegungen sind, da wird herausposaunt in großer Menge, wie viel Tausende von Menschen geheilt werden. Und dazu wird eingeladen, ja, zu der Heilung, das steht im Vordergrund. Wenn man dann aber wirklich hinterfragt und sagt, ja, wie viel sind dann wirklich geheilt worden, dann sind das verschwindend kleine Zahlen, die oft auch dann nicht einmal nachprüfbar sind. Und es geht gar nicht so darum, ob die jetzt, ich meine, dass wir sagen, die müssen jetzt geheilt werden. Nur wenn ich das als vordergründig darstelle, aber dann, wenn ich hinterfragt werde, kaum Resultate aufzeigen kann, dann ist das irgendwie eine Sache, die an Glaubwürdigkeit verliert. Er bringt da das Beispiel von einem Mann, der sehr, sehr stark darin beschäftigt ist, der besonders auf dieser Linie ist. John Wimber heißt er. Und da sagt der John Wimber, der in seinen Büchern berichtet, dass Gott ihn beauftragt und bevollmächtigt hat zu heilen, hat inzwischen zugegeben, dass durch seinen Heilungsdienst nur sehr wenige nachprüfbar geheilt werden. So liegt zum Beispiel die Heilungsquote bei einer Krankheit, bei der die Heilung durch einen Placebo-Effekt, das ist also eine Zuckerpille, die man einem geben kann und sagen, das ist ein starkes Medikament, nimm das ein, oh ja, hat mir geholfen, ich bin nicht. Also wo das ausgeschlossen ist, liegt die Heilungsrate bei 0,5%. Das heißt, wenn da 1000 Leute, Kranke, hingehen, dann werden maximal 5 geheilt. Ich meine, das ist verschwindend wenig, wenn, so liegt die Rate. Wie ordnen wir das ein? Was mir auch gefällt, da ist eine Aufzeichnung von diesen Zeichen- und Wunderbewegungen. Es gab hier bei uns 3 große Wellen. Und deswegen heißt das jetzt die dritte Welle. Ja? Die erste Welle war die Pfingstrichtung, die in Kalifornien um die Jahrhundertwende ihren Anfang nahm, kam dann in den Jahren so vor 1910 nach Deutschland rüber. Und da liefen viele Dinge schief. Und es gab eine sehr, sehr klare Distanzierung davon, ein klarer Bruch von den Gläubigen hier in Deutschland, den meisten Gläubigen hier in Deutschland zu der Pfingstbewegung. Und die 2 Lager waren getrennt bis in unsere heutige Zeit hinein fast. Und dann kam in den 60er Jahren die sogenannte charismatische Bewegung, auch wiederum von Kalifornien, im Zuge der Hippie-Bewegung kamen die auf und kamen dann rüber. Und das war jetzt keine Bewegung, die ihre eigenen Kirchen machte, sondern die hineinwirkte in bestehende Kirchen. Und seit den 80er Jahren kommt die sogenannte dritte Welle und das ist, die haben sich als Ziel gesetzt, die Evangelikalen, die bisher eigentlich von der Richtung ausgegrenzt waren, die nicht charismatischen Evangelikalen, eben auf die einzuwirken, sie mit hineinzunehmen in das, wie sie sagen, große Wirken des Geistes Gottes. Das sind die 3 Wellen, die da sind. Die Pfingstbewegung hat sich in vielem korrigiert, kann man sagen. Wir kennen also Gemeinden, die eindeutig sagen, was nicht mit dem Wort zu vereinbaren ist, damit haben wir nichts zu tun und die sich heute sehr stark von der dritten Welle oder den charismatischen Einflüssen auch distanzieren. Die hat ihren Ausgang auch wiederum in Kalifornien. Alles Gute kommt aus Kalifornien. Und es sind also führende evangelikale Leiter, einige, die ich auch persönlich selber sehr gut kenne, die das auf ihre Fahnen geschrieben haben, dass sie das hineintragen wollen in evangelikale Kreise auf der ganzen Welt.
was mir so wichtig dabei ist, ist, dass wir ein Gespür bekommen dafür und dass wir uns nicht fraglos vereinnahmen lassen. Denn es geht ja bei diesem Ganzen hier darum auch, dass wir das Ziel nicht verfehlen. Ja? Wir wollen nicht Gott Abstriche machen. Gott kann wirken, wie er will. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und das wollen wir nie verneinen. Aber dass es in der Art und Weise geschehen muss, wie es in diesen Kreisen eben vorgetragen wird, und es sei denn, du hast das, und es sei denn, du hast die Segnung oder die Handauflegung empfangen, dann kannst du gar nicht wirklich dem Herrn nachfolgen. Das ist das, was so verwerflich ist.
Gott ist ja kein Zauberer, ne?
Das ist ein weises Wort. Ich möchte zwei Dinge aufzeigen. Einmal, was so wichtig ist auf diesem Gebiet, ist, dass viele Leute in diesen Wunder- und Zeichen- und Wunderbewegungen führen dieses Wort an. Hat nicht Gott Zeichen, Wunder, mächtige Taten getan, als das Evangelium verkündet wurde? Also, warum tun wir nicht auch Zeichen, Wunder und mächtige Taten, um das Evangelium zu bestätigen? Sie sagen, diese Zeichen und Wunder, das ist die Visitenkarte Gottes. Da, wo Zeichen und Wunder geschehen, da bekehren sich die Leute. Und sie vergessen oft, dass Jesus geweint hat über die Städte, in denen er gepredigt hat, und hat gesagt, wenn diese Zeichen in Ninive geschehen wären oder in Sodom und Gomorra geschehen wären, dann hätten sie sich längst bekehrt. Aber ihr habt alle diese Zeichen gehabt, und was habt ihr gemacht? Habt euch nicht bekehrt. Und er sagt, ein ehebrecherisches Geschlecht fordert Zeichen. Der Apostel Paulus sagt, die Juden, die fordern Zeichen, die Griechen wollen die Weisheit haben. Ja? Und es wird ihnen nicht gegeben. Eine Frage.
Sag nochmal zu den Wundern. Ich denke, dass die Gott einfach die Wunder sind, was er tut. Die ist aber ganz normal. Und es gibt so viele Leute, die nicht einmal die Wunder aufsehen können, dass sie eigentlich das Zeichen erweisen können.
In mancher Weise, wie sie reden, dass sie über Gott verfügen, bis hin zu den Dingen, es sei denn, ich gebe dem Geist Freiheit, kann Gott hier nichts tun. Es muss also als ob man über den Geist Gottes verfügen kann, als ob man, wie gesagt, sich den Segen, wie so ein Tourist, sich den Segen woanders holt und dann nicht. Das fällt eindeutig in den Spiritismus hinein und in Schamanismus oder wie man es bezeichnen will. Das ist also gut. Was so wichtig ist, ist, oh, was wichtig ist, dass ich gleich aufhöre. Ganz kurz nur, Matthäus 24, lasst uns mal aufschlagen. Und da habe ich eine Quizfrage. Matthäus 24. Volker, du musst mir 5 Minuten Vorwarnung geben, ja? Morgen. Okay. Jeder Bibelkundige weiß, dass Matthäus 24, 25 die Kapitel über die Endzeit sind. Und es wird keinem schwerfallen, wenn er diese Kapitel liest, unsere heutige Zeit damit zu identifizieren. Wir stehen nicht am Anfang der Gemeindezeit, sondern wir stehen am Ende der Gemeindezeit. Geschichtlich, Israel ist da, heilsgeschichtlich, der Zustand der Gemeinde, die Polarisierung von Arm und Reich, viele Dinge, die wir hier finden im Matthäus, Erdbeben, Kriege, Kriegsgeschrei und so weiter, die finden wir hier. Und dann redet er in Vers 11, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und Vers 24, was steht da? Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es ihnen möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Ja, aber Lieben, wenn das so steht, der Haitianer sagt, Amue, Hilfe, da sind wir dann weise gelassen in dieser Welt. Gibt es, und jetzt mal ganz schnell, für alle, die schnell lesen können, schaut in diese Verse, zwischen dem Vers 11 und dem Vers 24, findet mir ganz schnell den wahren Propheten der Endzeit. Welchen
Wir haben wahre Propheten in der Endzeit. Ja, das steht hier. Kapitel 24. Musste. Wer kann mir den Propheten nennen? Ha! Wunderbar! Hier heißt es, den wahren Propheten, wo finden wir den? Den finden wir im Vers 15. Da heißt es, die Stätte der Verwüstung und so weiter, ist durch den Propheten Daniel, wer liest der Merke auf? Wisst ihr, was die wahren Propheten der Endzeit sind? Hier. Das sind die wahren Propheten. Das sind viele falsche Propheten, die aufstehen werden, werden durch Zeichen und Wunder, sagt Jesus, viele verführen. Aber wenn das geschieht, ihr Lieben, dann merkt auf und lest, was geschrieben steht. Das hier ist der wahre Prophet, den wir brauchen für die Endzeit. Deswegen sollen wir auf das Wort achten. Wir brauchen, je weiter wir in der Endzeit vorangehen, je mehr brauchen wir das Wort. Wir haben desto fester, sagt der Apostel Petrus, das prophetische Wort. Oh ja, da waren Zeichen und Wunder, die geschehen sind. Er war auf dem Berg der Verklärung. Er sagt, ich habe die Stimme gehört. Aber er sagt, ja, viel wichtiger, wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet. Das ist das, unser Prophet. Und dann noch als Abschluss, und ich verspreche euch, dass das wirklich jetzt der letzte Bibelteil ist, den ich euch gebe. Dann kommt noch eine Geschichte anschließend. Und das ist, jetzt haltet den Finger mal bei Hebräer 2 und schlagt mal 2. Thessalonicher 9 auf. Will ich euch einen kleinen Vergleich geben. 2. Thessalonicher 9. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Haben wir es? Da steht, der Böse, das ist der Antichrist. Wir müssen mir das mal so abnehmen, ich habe nicht genügend Zeit, aber das geht hier aus. Der Antichrist, der Böse, aber wird in der Macht Satans auftreten mit großer Kraft, lügenhaften Zeichen und Wundern. Ich bin jetzt nicht des Griechischen mächtig, dass ich das euch so griechisch vorsagen könnte, aber es sind haargenau dieselben Worte, die wir in Kapitel 2, Vers 4 finden. Zeichen, Wunder, hier heißt es mancherlei kräftige Taten. Hier heißt es große Kraft, das sind die menschlichen Taten, Zeichen und Wunder, ist haargenau dieselben. Nur hinzustellen, ich will jetzt niemandem Angst machen, ja, oder niemanden hier auch verleumden oder darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum zu hinterfragen. Wenn wir sagen, ja, bei uns geschehen oder geht zu dem Kongress oder zu dieser Versammlung oder zu diesem Marsch und so weiter, da geschehen Zeichen und Wunder. Wir müssen wissen, dass nach dem Wort Gottes können Zeichen, Wunder und mächtige Taten von Gott und dem Heiligen Geist gewirkt sein. Aber genauso können sie in der Macht Satans gewirkt werden und von den Gegenspielern Gottes. Genau dieselben Worte. Und das sollte uns zu denken geben. Wir stehen nicht am Anfang der Gemeindezeit. Wir stehen am Ende. Und Gott gibt uns ein klares Wort der Warnung. Denn manche Wunder, ihr Lieben, wenn man sie mal wirklich hinterfragt, dann sind die so ähnlich wie diese kleine Geschichte, die ich noch zum Schmunzeln zum Schluss vorlese. Da heißt es, vor allem in osteuropäischen Ländern machen die chassidischen Wunderrabbis von sich reden. Die Chassidim, wie sie genannt werden. Der fromme Jünger eines solchen Rebben erzählte der staunenden Gemeinde des kleinen Ortes von einer solchen Wundertat. Stellt euch vor, beginnt er, da sieht doch der Rebbe an einem Sonntagmorgen, wie der kleine Jossel Kornfeld auf der gegenüberliegenden Straße in einer Hauseinfahrt steht und genüsslich ein Schinkenbrot verzehrt. Muss man Jude sein, um das zu verstehen, ja?
Den Rabbi packt der Zorn und er ruft, das Haus soll zusammenstürzen und den Sünder begraben. Nach kurzem Besinnen ändert er sein Urteil. Es wäre immerhin möglich, dass einige Gerechte in dem Haus wohnen. Um ihretwillen soll es stehen bleiben. Und was denkt ihr? Das Haus ist stehen geblieben. Ich sollte noch zum Schluss den Nachsatz da lesen. Da steht nämlich drin, ist es komisch oder nur ein dummer Zufall, dass einem dabei unwillkürlich die Wunder- und Sensationslust mancher Christen einfällt. Aber bei uns erzählt man leider keine solche heilsamen Geschichten, die einen, den einen oder anderen auf freundlich-barmherzige Weise wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückholen könnten. Wollen wir noch zusammen beten? Herr Jesus, wir haben vieles gesprochen. Wir vertrauen, dass das, was wirklich von Wert war, dass du es durch deinen Geist bestätigst, dass du es in unseren Herzen befestigst. Vor allen Dingen die Liebe zu deinem Wort, die Notwendigkeit, in diesem Wort zu verharren, daraus zu lernen, unsere Ohren innerlich und äußerlich dieser Botschaft zu öffnen. Das Heil nicht zu verachten und deinem Wort den Stellenwert, den Platz in unserem Leben zu geben, der ihm gebührt, weil du selbst geredet hast. Herr Jesus, und so wollen wir dich bitten, dass du auch uns davor bewahrst, falsche Wege zu gehen. Du hast verheißen, dass keiner, der sich dir anvertraut, wirklich enttäuscht wird oder fehlgeleitet wird. Dazu hast du Vorsorge getroffen und dafür danken wir dir. Und wir wollen auch nicht dieses Ziel verfehlen, die wunderbare Gegenwart, die wir bei dir genießen dürfen und den Vorgeschmack, den wir schon in diesem Leben haben. So bitten wir dich, segne einen jeden Einzelnen. Herr Jesus, mach es uns bewusst, dass wir nicht durch Wunder in das Reich Gottes versetzt werden, sondern durch das Vertrauen, durch den Glauben, den wir dir und deinem Wort entgegenbringen. Und dann tust du es, denn du bist treu. Hab Dank dafür. Amen.